Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. In unserer heutigen Folge geht es um die Kataraktaugenkrankheit, besser bekannt als grauer Star. Laut dem Bundesverband der Augenärzte Deutschlands e.V. leiden im Alter zwischen 52 und 64 Jahren rund 50% der Deutschen unter einem grauen Star, ohne die Sehstörung überhaupt zu bemerken. VDK-Patientenberaterin Monika Müller klärt uns heute über die Augenkrankheit auf und gibt uns wertvolle Informationen, anhand welcher Symptome Betroffene die Krankheit erkennen, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wie dem grauen Star vorgebeugt werden kann.
Hallo Frau Müller.
Hallo Frau Foto.
Frau Müller, beim grauen Star handelt es sich definitiv um eine sehr häufige Augenkrankheit. Vielleicht können Sie uns zunächst eine Definition zur Krankheit geben. Was ist der graue Star genau?
Also der graue Star oder auch im Fachbegriff Katarakt genannt, als bezeichnet man die Eintrübung der ursprünglich klaren Augenlinse. Also das heißt, anfangs ist es für die Betroffenen so ähnlich, wie wenn man durch so einen leichten Schleier sieht. Und dieser Schleier oder auch Nebel, also es wird ganz unterschiedlich beschrieben, wird dann mit der Zeit eben immer dichter. Durch dieses zusätzliche Eintrüben und fortschreitende Eintrüben der Augenlinse. Die Erkrankung an sich ist ein schleichender Prozess, bei dem eben die Sehkraft zunehmend stärker eingeschränkt wird.
Heißt das, dass die Betroffenen die Erkrankung erst bemerken, wenn das trübe Sehen eintritt? Also gibt es bei Beginn der Erkrankung keine anderen Symptome?
Nein, also die gibt es in der Tat nicht. Also dieser allmähliche Sehverlust ist in der Tat das einzigste Symptom, um darauf hinzuweisen, dass sich ein grauer Star entwickelt. Es treten also nicht, wie man das von anderen Erkrankungen kennt, ne, die irgendwelche Schmerzen machen oder bei Augenerkrankungen mit Augenbrennen oder ähnlichen Beschwerden auf. Das heißt, die Betroffenen sehen wirklich zunehmend verschwommen und unscharf. Und das kann man sich so vorstellen, dass eben auch Kontraste oder bestimmte Konturen, Farben und so weiter, das immer mehr verschwimmt und dadurch das Sehen natürlich erheblich eingeschränkt ist. Manche Patienten mit einem grauen Star beschreiben auch eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Blendungen, zum Beispiel durch die Sonne oder auch andere Lichtquellen. Das Autofahren wird immer anstrengender, besonders nachts, und man sieht schlecht, und durch das schlechte Sehen steigt natürlich auch das Risiko für Stürze. Das räumliche Sehen ist beeinträchtigt, also auch zum Beispiel die Unfallgefahr beim Autofahren steigt. Also es ist nicht so ganz ohne.
Wer bekommt denn den grauen Star und welche Risikofaktoren gibt es?
Also der graue Star ist eine Krankheit der sogenannten zweiten Lebenshälfte. Das heißt, die Betroffenen sind in der Regel über 50 Jahre alt. Und mit zunehmendem Alter steigt auch das Risiko. Dass man sich das mal besser vorstellen kann, sage ich es jetzt einfach mal mit so ein paar Zahlen. Also bei Menschen zum Beispiel zwischen 65 und 74 Jahren haben von 100 Menschen circa 20 einen grauen Star. Bei den über 74-Jährigen sind es dann schon mehr als 50 von 100 Patienten, die so einen grauen Star entwickeln. Also Sie sehen auch, das ist eine sehr häufige Erkrankung. Insgesamt, also von allen Betroffenen, haben 90% den sogenannten grauen Altersstar. Also man nennt das auch die senilen Katarakt. Das heißt, es ist das klassische Eintrüben einfach aufgrund des Alters. Die restlichen 10% können anlagebedingt sein oder in seltenen Fällen auch angeboren. Zum Beispiel, wenn die werdende Mutter sich während der Schwangerschaft mit Masern oder Röteln angesteckt hat, kann das übertragen werden, praktisch auf den Fötus. Man vermutet auch, dass Strahlung wie UV-Licht, Röntgen, bestimmte Medikamente, also man kennt das bei längerer Einnahme von Cortison oder auch Verletzungen am Auge, sowie das Rauchen das Risiko, ein grauer Star zu entwickeln, erhöht. Auch Menschen mit Zuckerkrankheit, also Diabetiker, sind häufiger betroffen. Man weiß auch, ist ganz interessant, in Entwicklungsländern, es betrifft uns zwar hier nicht, aber in diesen Ländern sind zum Beispiel auch Unterernährung und einfach schlechte Lebensbedingungen häufige Ursachen für den grauen Star, sodass dort eben auch viele Menschen bereits im frühen Alter erkranken können.
Gibt es denn Medikamente gegen diese Art der Augenerkrankung?
Nein, die gibt es leider nicht. Also es gibt keine medikamentöse Behandlung beim grauen Star. Das heißt, wenn sich das Sehvermögen sehr einschränkt und dadurch die Lebensqualität immer schlechter wird durch die Linsentrübung, gibt es wirklich als einzigste Therapieoption nur die Operation, wo eben dann die alte, also die natürliche Augenlinse entfernt wird und durch eine künstliche Linse ersetzt wird.
Wie sieht die Operation denn genau aus?
Ja, sowas ist immer, würde sich eigentlich am besten anhand von Bildern erklären lassen, aber ich versuche es mal möglichst einfach vielleicht auch in Worte zu fassen. Also bei der Standardoperation wird an der Seite ein kleiner Schritt am Rand der Hornhaut gemacht. Dann wird die Membran, die die Linse, also die eigentliche Augenlinse umschließt, eröffnet. Der Kern und die Rinde der Linse werden nun per Ultraschall zerkleinert und dann abgesaugt. Direkt im Anschluss wird dann durch diese Öffnung die künstliche Linse eben ins Auge eingesetzt. Die Schnitte, die man da dazu macht, sind sehr, sehr klein. Das heißt, in der Regel verschließen die sich am Ende selbst, sodass man nicht mal nähen muss. Alternativ dazu bieten auch manche Ärztinnen und Ärzte diese Operation im Laserverfahren an. Das heißt, da wird dann dieser Schnitt, von dem wir gerade gesprochen haben, mit dem Laser gemacht und auch die Linse wird dann mittels diesem Laser verkleinert. Allerdings ist nicht klar oder bisher sehr unklar, ob diese Art von Operation, also mit dem Laser, gesundheitliche Vorteile für den Patienten hat.
Das hört sich trotzdem, so wie Sie es jetzt beschreiben, kompliziert an oder lange. Geht so eine Operation wirklich lange oder ist das schnell erledigt?
Das ist in der Regel eine sehr, sehr schnelle Sache. Das heißt, so im Schnitt zwischen 20 und 30 Minuten dauert dieser Eingriff. Ist auch wenig komplikationsbehaftet. Das heißt, er wird in der Regel ambulant durchgeführt und bereits nach wenigen Stunden nach diesem Eingriff kann man sich praktisch schon wieder abholen lassen und nach Hause gehen.
Und was sollte ich als Patientin oder Patient beachten?
Also ich bin der Meinung, dass man es ganz, ganz wichtig ist, im Prinzip das Vorgespräch mit dem Augenarzt oder der Augenärztin zu führen und sich im Rahmen dieses Gesprächs ausführlich beraten zu lassen. Also gerade auch in Bezug auf die Wahl der Linse. Es gibt eben unterschiedliche Linsen, ist es sehr wichtig, weil eben nicht jede Art von Linse für jeden Menschen gleich gut geeignet ist. Es ist auch wichtig, dass man bespricht, ob bereits andere Augenerkrankungen bestehen, die zum Beispiel dann auch das Ergebnis der Operation beeinflussen könnten. Wenn jetzt beispielsweise Menschen zusätzlich ein Glaukom, also den grünen Star haben oder eine altersabhängige Makuladegeneration oder sonstige Augenschäden durch Diabetes oder sonstiges, ist es einfach wichtig für die Patienten zu wissen, dass sich die Sehleistung dann häufig trotz Operation eben nicht deutlich verbessern lässt aufgrund der anderen Erkrankungen.
Bei der Operation habe ich also, wie Sie gesagt haben, die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Linsen. Welche sind das genau und wie entscheide ich mich, welche Linse denn bei der OP die richtige für mich ist?
Also ganz grob unterscheidet man zwischen den sogenannten Monofokallinsen und den Multifokallinsen. Wichtig zu wissen ist, dass die Monofokallinse entweder in die Ferne oder in die Nähe eingestellt ist. Das heißt, der jeweils andere Sichtbereich muss dann mit einer Brille ausgeglichen werden. Sie kennen das vielleicht, dass man beispielsweise mit zunehmendem Alter für das Lesen irgendwann eine Lesebrille benötigt. In diesem Fall würde man vermutlich auch die Kunstlinse so auswählen, dass für die Sicht in die Ferne nach wie vor keine Brille benötigt wird, zum Lesen jedoch schon. Also im Prinzip die Situation, wie sie vor der Operation auch war. Eine Multifokallinse hingegen ermöglicht ein scharfes Sehen sowohl in die Ferne als auch in die Nähe. Das heißt, die Betroffenen erhoffen sich, dass sie mit dieser Linse nach der OP keine Brille mehr benötigen. Diese Hoffnungen, muss man aber leider ansprechen, werden nicht immer erfüllt, da manche Sehbereiche einfach verschwommen bleiben können, was dann wiederum bedeutet, dass diese dann trotzdem mit einer Brille ausgeglichen werden müssen. Was auch wichtig ist bei der Multifokallinse wäre, dass Kontraste schlechter erkannt werden und Blendungen durch Licht relativ häufig als sehr unangenehm von den Patienten berichtet werden. Das heißt, zum Beispiel beim nächtlichen Autofahren kann das natürlich große Probleme machen. Einen Vorteil verspricht da die sogenannte EDOF-Linse, ist eine relativ neue Linse, die eine erweiterte Tiefenschärfe hat. Das heißt, wie die Multifokallinse verspricht sie ein scharfes Sehen sowohl in der Nähe als auch in der Ferne, mit dem Vorteil, dass es eben mit dieser Linse seltener zu Lichtblendungen kommen soll. Wirklich scharfes Sehen ist aber bei dieser Form von Linse nur circa so im Bildschirmabstand möglich. Das heißt, meistens wird dann zum Lesen trotzdem noch eine Brille benötigt. Neben diesen klassischen Linsen, so nenne ich es jetzt einfach mal, gibt es dann noch zum Beispiel die torische Linse. Das ist eine Linse, die ganz speziell für Patienten mit einer bereits bestehenden Hornhautverkrümmung eingesetzt werden. Dann gibt es noch Blaufilterlinsen. Das heißt, die versprechen durch den eingebauten Blaulichtfiltern, sie eben das Blaulicht besser und schützen dadurch die Netzhaut besser wie sonstige Linsen. Allerdings konnte das bis jetzt noch in keiner Studie wirklich nachgewiesen werden. Wichtiger, wenn, ja, ganz kurz noch eins anzufügen, da meines Erachtens viel wichtiger als der Linsentyp ist, dass eben die Linse an sich genau angepasst wird. Das heißt, sie muss einfach im Vorfeld gut vermessen werden, sodass sie nachher die richtige Stärke, also die richtige Brechkraft für den Patienten hat. Das muss natürlich im Vorfeld durch Untersuchungen geklärt werden, die vor der Operation stattfinden. Dann also die Entscheidung für die Linse, weil sie vorher danach gefragt haben, sollte dann eigentlich, ich sag mal, so eine Gemeinschaftsentscheidung zwischen behandelndem Arzt oder Ärztin sein und dem Patienten, welche Linse einfach am geeignetsten ist für den Patienten individuell.
Das heißt, eine individuelle Entscheidung, die man mit dem Arzt gut durchsprechen muss vorher,
genau.
um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten.
So ist das.
Wenn mein Arzt oder meine Ärztin die Eintrübung der Linse jetzt festgestellt hat, wie schnell muss ich mich dann operieren lassen? Habe ich da Zeit noch abzuwarten oder gilt da die Devise, umso schneller, umso besser?
Also wir haben ja schon gehört, dass es der graue Star eine Erkrankung ist, die sich peu à peu entwickelt. Ne? Das ist ein Prozess, der fortschreitend ist. Das heißt, es ist kein Notfall. Also das heißt, Sie haben für die Entscheidung, A, wann lasse ich mich operieren und B, natürlich auch zum Beispiel, wenn Sie noch Zeit brauchen, für welche Linse entscheide ich mich, haben Sie genügend Zeit, so eine Entscheidung zu treffen. Was man noch wichtig ist, allzu lange sollte man nicht warten, weil mit zunehmender Eintrübung verhärtet sich die Linse auch mehr. Das kann dann ja ein bisschen problematischer bei der Zerkleinerung der Linse werden. Aber in der Regel, wie gesagt, kommen die Patienten ja, wenn der Leidensdruck für sie selber groß geworden ist und das Sehen eben so schlecht ist, dass sie kaum mehr zurechtkommen, dann dann und sagen, okay, jetzt wird es Zeit für die neue Linse.
Und wie lange hält dann so eine künstliche Linse?
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es keine Komplikationen gibt, dann hält sie ein Leben lang.
Das ist natürlich ideal. Und welche Komplikationen könnten eintreten?
Also es kann natürlich immer mal sein, dass zum Beispiel sich eine Entzündung ausbildet, dass einfach im Prinzip innerhalb des Auges es keine Ruhe gibt, dann muss es nochmal eröffnet werden, muss gespült werden. Eventuell ist das Ergebnis mit der Linse überhaupt nicht zufriedenstellend für den Patienten. Auch da kann ja immer mal passieren, dass es einen Messfehler gab oder wie auch immer. Und dann kann es doch zu einer Entscheidung kommen, im Prinzip nochmal einen Linsentausch vorzunehmen. Aber wie gesagt, in der Regel hält sie einfach ein Leben lang.
Und deshalb umso wichtiger, sich schon vorab gut zu informieren und beraten zu lassen und die richtige Linse für sich selbst auszuwählen.
Genau, ja, genau.
Muss ich denn diese Operation aus eigener Tasche bezahlen oder ist hier meine Krankenkasse in der Pflicht?
Also natürlich ist hier die Kataraktoperation eine Leistung der Krankenkasse, ist die einzigste Therapieoption für diese Erkrankung, wie wir gehört haben. Was aber natürlich sein kann, ist einfach, dass natürlich im Rahmen dieser Operation gibt es sogenannte Wahlleistungen. Das heißt, die gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Kosten für den Eingriff nur dann vollständig, wenn eine Monofokallinse eingesetzt wird. Das ist die Standardoperation. Wählt jetzt der Patient aus welchem Grund auch immer, kann sehr individuell sein, die Multifokallinse oder eine Blaufilterlinse oder die neue EDOF-Linse, dann sind die natürlich per se teurer als eine Monofokallinse. Das heißt, für diese Zusatzkosten müssen die Patientinnen und die Patienten dann selber aufkommen. Auch eventuell kann das Einsetzen der Linse, also das heißt die ärztliche Leistung für das Einsetzen der Linse, auch teurer sein als bei der Monofokallinse. Dann kann es durchaus sein, dass auch ein Teil der ärztlichen Leistung selber noch bezahlt werden muss. Das heißt, man sollte sich in jedem Fall im Vorfeld im genauen Kostenvoranschlag geben lassen vom Augenarzt oder der Augenärztin, was für Kosten auf einen zukommen. Da häufig beide Augen betroffen sind, also man wird das immer nacheinander operieren, nicht gleichzeitig, aber das heißt, wenn ich die Entscheidung als Beispiel für die Multifokallinse fürs rechte Auge treffe und ich habe links auch schon Beschwerden, dann ist klar, dass das linke Auge auch irgendwann kommt, das heißt, die gleichen Kosten kommen für das andere Auge auch nochmal auf sie zu. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man einfach das gut abwägt, um auch den richtigen Linsentyp zu haben. Auch die, sage ich mal, Nachteile jetzt, speziell wenn man das selber bezahlen muss bei der Multifokallinse, sollte man sich schon genau im Klaren sein und sich das gut abwägen, für was man sich entscheidet. Also im Zweifel raten wir jetzt in der Patientenberatung auch dazu, dass man einfach sagen, holen Sie sich doch einfach nochmal eine zweite Meinung ein, was ein anderer Augenarzt oder eine andere Augenärztin dazu sagt oder rät. Und dass man einfach leichter zu einer Entscheidung kommt. Auch, das muss man noch sagen, dieses angesprochene Laserverfahren, was wir vorher angesprochen hatten, das ist komplett keine Leistung der Krankenkasse. Also unabhängig davon, welche Linse gewählt wird, ist die Operation dann im Rahmen, sollte man sich fürs Laserverfahren entscheiden, eine Selbstzahlerleistung.
Kann ich denn selbst überhaupt verhindern, dass es zu einer OP kommt oder gar selbst dem grauen Star vorbeugen? Ist das möglich?
Also es gibt keine bekannten wissenschaftlichen Studien, die belegen, dass bestimmte vorbeugende Maßnahmen das Risiko senken. Ja, also wir kennen das ja schon bei anderen Erkrankungen, dass man Maßnahmen ergreifen kann. Hier ist jedoch nichts bekannt. Wir hatten vorher angesprochen, dass vermutet wird, dass das Rauchen das Risiko erhöht. Das heißt, man könnte mit einem eventuellen Rauchverzicht ein Risiko vermeiden oder absenken. Man weiß auch, dass eine gute, ausgewogene Ernährung sowie der Schutz der Augen im Allgemeinen, also vor allem bei hoher UV-Strahlung, also denken Sie dran, so bei starker Sonne oder auch, ich sage jetzt mal, Schnee und Sonne, so beim Skifahren, sollte man also die Augen auf jeden Fall gut schützen. Es wird vermutet, aber es ist nicht eindeutig nachgewiesen, dass im Prinzip das Maßnahmen sind, indem man es wirklich konkret vorbeugen kann. Wir haben auch nochmal angesprochen, ja, ganz am Anfang, dass manche Medikamente, also bei Cortison ist es bekannt, einen Katarakt begünstigen können. Hier ist dann eben auch abzuwägen mit dem behandelnden Arzt, ob man eventuell hier eine medikamentöse Umstellung, ob das sinnvoll sein kann oder nicht. Aber wie gesagt, nicht gesichert und man weiß nicht, auch wenn man jetzt solche Maßnahmen ergreifen würde, ob man dadurch wirklich, sag ich mal, den grauen Star wirklich verhindern kann.
Dann ist es sicherlich auch schwierig, mit der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln irgendwie vorbeugen zu können, oder?
Ja, das ist ja so eine Sache. Es wird ja schon stark beworben. Also das sind auch so Fragen, die uns in der Patientenberatung immer mal wieder erreichen, dass Nahrungsergänzungsmittel anscheinend bestimmten Augenkrankheiten, unter anderem auch dem grauen Star, vorbeugen sollen. Es hat jetzt aber eine internationale Forschungsgruppe vom Forschungsnetzwerk Cochrane wirklich nach konkreten Studien gesucht, in denen eben Nahrungsergänzungsmittel miteinander oder mit einem Scheinmedikament, also den sogenannten Placebo, verglichen wurden. Und die Frage, ja, hinter dieser Studie oder dieser, ja, Untersuchung war eben, ob wirklich die Einnahme der Mittel dem grauen Star vorbeugen konnte oder das Fortschreiten der Krankheit verlangsamte. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil insgesamt wirklich 9 Studien gefunden und ausgewertet werden konnten, in denen fast insgesamt 120 Menschen im Alter zwischen 35 und 85 Jahren teilgenommen hatten. Also das ist schon eine ganz ordentliche Gruppe. Und man hat wirklich geguckt und je nach Studie nahmen hier die Teilnehmerinnen und die Teilnehmer bis zu 12 Jahren lang Präparate mit Vitamin C, E oder auch mit Beta-Carotin ein. Also Präparate, die besonders gut für das Auge sein sollen. Also in 12 Jahren ist ja wirklich ein enorm langer Zeitraum. Im Ergebnis allerdings zeigen die Studien deutlich, dass Vitaminpräparate nicht gegen den grauen Star helfen konnten. Und die Menschen, die die Mittel teilweise über viele Jahre eingenommen hatten, haben einfach genauso oft einen grauen Star entwickelt wie die Menschen, die im Rahmen dieser Studie ein Scheinmedikament, also das Placebo, erhalten hatten. Zudem verlangsamten die Mittel weder das Fortschreiten der Krankheit noch beeinflussten sie das Sehvermögen an sich in irgendeiner Weise.
Es gibt sicherlich Betroffene, die sich ratsuchend an die VDK-Beratungsstelle zum Thema melden. Welche Fragen werden Ihnen da gestellt?
Also ich habe es gerade schon angedeutet, zu den Nahrungsergänzungsmitteln haben wir schon häufiger Fragen und wir haben sehr, sehr häufig Ratsuchende, die einfach sich mehr Informationen zu den unterschiedlichen Linsen wünschen. Also weil offensichtlich die Aufklärung in den Arztpraxen häufig doch nicht ausreichend scheint für die Patienten, manchmal vielleicht zu schnell geht oder mit zu vielen Fachbegriffen belegt ist. Das heißt, wir zeigen dann auf, welche Arten von Linsen das es gibt, wo Vor- bzw. Nachteile liegen. Gegebenenfalls geben wir auch nochmal Hinweise auf gute wissenschaftlich basierte Gesundheitsinformationen in schriftlicher Form, wo eben die Betroffenen dann sich die Informationen nochmal ganz in Ruhe zu Hause durchlesen können, um für sich dann hoffentlich eine gute Entscheidung zu treffen, mit der nachher auch wirklich die individuelle Zufriedenheit dann auch gegeben ist. Das wäre so das Ziel des Ganzen.
Danke, Monika Müller, für die ausführlichen Informationen zum Thema Grauer Star und vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund. Tschüss.
Tschüss und vielen Dank.
Das war Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Falls Sie Feedback oder Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an feedback@vdk.de. Mehr Informationen zum Sozialverband VDK Baden-Württemberg und unserem heutigen Thema gibt es in den Shownotes dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit tschüss, bis zur nächsten Folge.